Juve hat mich schon vorgewarnt, es ist ja fast schon Ende Januar. So was könnt ihr fast gar nicht sagen, aber ich wünsche euch trotzdem Gottes Segen in diesem neuen Jahr. Und was ich euch wirklich wünsche, ist, dass ihr dieses Jahr es tatsächlich erlebt, dass ihr Gottes Gnade und Barmherzigkeit in eurem Leben erkennen könnt. Manchmal ist es ja so, es irgendwie rauscht an uns vorbei, oder wir wundern uns, wo ist er denn zu finden, aber dass er da ist, das ist überhaupt keine Frage. Manchmal erkennen wir ihn noch nicht, und deshalb in diesem neuen Jahr wünsche ich euch wirklich, dass ihr seine sichtbare Hand erkennt, dass ihr wisst, dass er da ist, dass ihr ihn bemerkt und dass ihr wisst, er ist nicht fern, ihr keinen von uns, sondern er ist nah da. Und zu solchen guten Wünschen eigentlich auch für das neue Jahr gehört auch die Jahreslosung. Letzten Sonntag, im ersten Sonntag des Jahres, Kalenderjahres, hat er über den guten Haushalter geredet. Heute die Wochenlosung, der Wochenspruch, hatte auch, ihr werdet sehen, hatte auch etwas mit dieser Jahreslosung zu tun. Aber die Jahreslosung findet sich im 1. Korintherbrief von Paulus, ganz zum Ende des Briefes, nachdem er 15 lange Kapitel geschrieben hat. Und dann kommt der 16. Kapitel, und dort schreibt er im 14. Vers: Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Oder wahrscheinlich Luthertext ist: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Neue Genfer Übersetzung sagt das sogar ein bisschen anders, aber ihr wisst, der Gedanke ist gleich. Nach der neuen Genfer Übersetzung, 1. Korinther 16, 14: Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und das ist dann schon großartiger Wunsch. Ich kann mich daran erinnern, als Kind in Westdeutschland aufgewachsen zu sein, da gab es immer dieses nackte Männlein und das nackte Weiblein, und da war immer unten drunter: Liebe ist. Und dann kam irgendwie was völlig Bescheuertes, wie, keine Ahnung, er trinkt die Tasse aus und du legst sie trotzdem in den Geschirrspüler oder irgendwie sowas. Und da sollte die Menschen daran erinnern, ja, was Liebe ist. Aber ich habe mal einen Artikel, jetzt gerade eine Idee gelesen von Markus Voss, einem sehr guten Theologen oder Bibellehrer, und der hat gesagt, die Idee nach, eine Aussage kann sich gut anfühlen und trotzdem falsch sein. Und wenn du das umdrehst, eine Aussage kann sich auch falsch anfühlen und doch richtig sein. Wenn ihr nachdenkt, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Alles, was ihr tut, lasst es in Liebe geschehen. Was bedeutet das für euch? Ja, wenn ich jetzt, ich habe mir schon recht überlegt, wie viele mehr Leute sein werden, ob diese Predigt hier aufgenommen wird oder nicht, ob ich das Mikro brauche oder so. Aber wenn ich jetzt einfach zu euch hingehen würde und sagen würde, was sagst du, was ist Liebe? Was bedeutet das, alles, was du tust, dieses neue Jahr oder in deinem gesamten Leben eigentlich, von heute an, wenn alles, was du tust, von der Liebe bestimmt ist, was bedeutet das? Was ist Liebe? Korinth ist eigentlich eine interessante Gemeinde. Ich habe mir das gestern nochmals durchgelesen, beziehungsweise eine Hörbibel angehört, habe Essen für meine Familie vorbereitet, Abendessen, habe dabei die Hörbibel laufen lassen, mir die ganzen 16 Kapitel angehört. So am Stück. Und Korinth scheint so eine Gemeinde zu sein, in der alle unsere Probleme, die jede Gemeinde weltweit haben kann, sich dort in dieser einen Gemeinde so gesammelt hat. Alles. Komplett, wenn du durchliest, was sie für Herausforderungen haben, alles, was uns irgendwie so irgendwann beschäftigt, hatten die Korinther zu Ohren gehen. Alle Herausforderungen unserer Zeit, heutzutage, waren in der Gemeinde in Korinth zu finden. Sie waren von Stolz geprägt. Sie waren, unter sich hatten sie Spaltung, hatten sie Zwietracht. Hatte mal von einer Gemeinde gehört, der Pastor erzählt mal, er ist nicht dort Pastor geworden, aber direkt nach seinem Studium ging er dahin zum Bewerbungsgespräch quasi. Und er geht in die Gemeinde rein und staunt. Auf der einen Seite, beide Seiten hatten Fenster, und auf der einen Seite sind die Vorhänge zu, auf der anderen Seite auf. Und er fragte, was ist denn das? Und dann erzählten ihm die Gemeindeleitung, ja, auf der einen Seite sitzen die Leute, die Vorhänge zu haben, und auf der anderen Seite sitzen die Leute, die sie aufhaben wollen. Ja, das hat ihn so erschreckt, in so eine Gemeinde reinzukommen. Es war ganz klar, die Gemeindeleitung wollte ja, dass er die Gemeinde befriedet, dass er wieder Frieden reinbringt. Und er als ganz neuer Absolvent, das ist für mich zu viel, und er ist nicht dorthin gegangen. Spaltungen gibt es ja viele. Weißt du, kommst rein bei uns zu Hause, ist es zu kalt oder ist es eigentlich zu warm? Ich bin eigentlich so ein Typ, ich mag Kälte. Kälte gibt mir das Gefühl, ich bin am Leben. Deshalb diese letzten Tage, wo es wirklich so kalt war, ich habe echt genossen. Meine Frau friert sich zu Tode, selbst im Hochsommer. Sie mag dieses, wenn du schwitzen kannst, dann ist es richtig. Aber wenn
zu Hause der Heizung geht wieder.
Zu Hause der Heizung geht wieder, genau. Aber wenn mir der Schweiß runterläuft, einfach nur so, und ich spüre, weißt du, wir rücken, ich hasse sowas. Sowas kann ich nicht ausstehen. Könnte Spaltung, Zwietracht, Streit entstehen. Themen, worüber sich die Leute Köpfe einschlagen, gibt es viele. Und Korinth war so eine Gemeinde. Die haben sich drum geschritten, wer eigentlich den besseren Lehrer hat. Und da gab es Leute, die gesagt haben, ich gehöre zu Paulus, dem Apostel, der diesen Brief geschrieben hat. Apollos war ein großartiger Lehrer. Der war auch in Korinth gewesen. Also haben Leute gesagt, wir gehören zu ihm. Dann gab es die besonders Geistlichen, die haben gesagt, aber wir gehören zu Christus. Und Paulus schreibt, Leute, was ist euer Problem? Wer bin ich, wer ist Apollos? Keiner. Einer von uns tut eine Arbeit, der andere tut eine Arbeit, aber wer gibt den Segen? Wer schenkt das Wachstum? Das ist nur Gott. Wenn ihr jetzt das Lager besonders hervorhebt oder das Lager, das bringt nichts, weil alles wird eigentlich nur von Gott gehalten und Gott gibt den Segen. Hört auf, diesen Streit und diese Zwistigkeit zu haben. 1. Korinther 6 sogar, ein interessanter Artikel. Wer wirft den Korinthern vor, ihr streitet so, dass es schrecklich ist, und dann zieht ihr sogar eigene Gemeindeglieder vor weltliche Gerichte und lässt Menschen, die von Gott keine Ahnung haben, über eure Sachen entscheiden. Und dann sagt ihr, gibt es unter euch keine Klugen, keine Weisen, die solche Dinge entscheiden könnten? Und wenn überhaupt, wieso lässt ihr es nicht zu, dass euch vielleicht Unrecht geschieht? Dass ihr übervorteilt werdet? Wieso seid ihr bereit, so einen Stunk und Streit sogar in die Öffentlichkeit zu tragen? Und ich staune über dieses, dass Paulus sogar sagt, wieso seid ihr nicht bereit, es zu ertragen, wenn ihr übervorteilt werdet? Und ich dachte so, du kannst es nur machen, wenn du wirklich weißt, wer Gott ist. So wie Gott den Wachstum gibt, so wie Gott uns Segen gibt, so wie Gott uns versorgt, so wie es in der Bibel auch steht. Wenn du Kleidung hast und wenn du Essen hast, freu dich an dem. Und dafür sorgt Gott vor. Du weißt, dass er dich versorgt. Und wenn du übervorteilt wirst, es ist ja nicht so, dass der dich übervorteilt hat, einfach so davonkommen wird. Aber weil Gott da ist, vertraust du ihm an, dass er Recht schaffen wird. Ich habe mal gehört, in einer Zeit, wo wir wo Konflikt an uns herangetragen wurde und es war hart, da bin ich über den Satz gestolpert, Glaube ist, zu vertrauen, dass Gott das Protokoll deines Lebens berichtigen wird. Das heißt, das Protokoll deines Lebens, welches jemand anders geschrieben hat. der sagt, Amadeus ist nicht gut, er ist blöd, er ist nicht gerecht, er ist nicht gottesfürchtig und so weiter. Wenn jemand so etwas über dich sagt, oder noch schlimmer, glaube es zu vertrauen, dass Gott das Protokoll deines Lebens berichtigen wird. Und aus dieser Zuversicht, dass Gott dir gesagt hat, überlass diese Dinge mir. Ich bin der Rächer. Ich werde Gerechtigkeit schaffen. Du vertraust dich mir an. In einem solchen Vertrauen ist es dir auch möglich zuzulassen, dass du eben übervorteilt wirst. Da brauchst du sowieso aber auch Weisheit. Paulus, der das dann so sagt, in Philippi auf der Missionsreise, könnt ihr in der Apostelgeschichte nachlesen, wird er ja zu Unrecht beschuldigt, er wird mit Peitschen ausgepeitscht, so wie es bei den Römern Sitte war, aber das Gesetz, manche Leute sagen ja, in der Antike gab es kein Gesetz und kein Recht und Ordnung, völliger Schwachsinn. Ein römischer Staatsbürger durfte ohne Gerichtsurteil nicht bestraft werden. Und als die Stadtherren das erfuhren, dass sie einen römischen Staatsbürger, Paulus, die hatten sich sogar keine Zeit genommen, herauszufinden, Paulus und Silas, sind sie römische Staatsbürger nicht, sie haben einfach angenommen, dass sind Juden, kommen, die peitschen sie aus. Als sie erfuhren, dass sie selber das Gesetz gebrochen haben, da hatten sie Angst. Und da wollten sie Paulus und Silas einfach loswerden, am nächsten Tag sagen, haut einfach ab, ist alles gut. Und da ist Paulus aufgestanden. Und da hat es Paulus aufgestanden, hat gesagt, nicht so. Sie haben uns ohne Gerichtsurteil auspeitschen lassen. Jetzt sollen sie alle herkommen und uns aus der Stadt geleiten. Wir hauen nicht einfach so ab. Und die Frage ist, wieso hat Paulus nicht einfach diese Sache erduldet? Ich glaube, es hat was mit 1. Korinther 16, 14 zu tun. Alles, was er tut, darin lasst euch in der Liebe bestimmen. Wenn die Meinung ist, wenn Paulus einfach so abgehauen wäre mit Silas, die gesamte christliche Gemeinde, die dort entstanden ist, die hätte die wäre gebrandmarkt worden als diese Sekte von den Typen, die Stadt damals auspeitschen ließ. Und da er dort aufgestanden ist und den Leuten gesagt hat, hier ist Unrecht geschehen, wir haben nichts getan, er hat der Gemeinde einen Liebesdienst erwiesen. Weil die Gemeinde nicht mit Unrecht in Verbindung gebracht wurde, sondern es war klar, hier ist Unrecht, Paulus und Silas widerfahren und auch die Gemeinde ist nicht irgendeine Sekte, irgendwas, sondern sie ist gerecht, sie ist rein, sie ist unschuldig. Alles, was ihr tut, ist, ihr sollt euch von der Liebe bestimmen lassen. Und manchmal heißt es auch, aufzustehen. Aber wann zu wissen, wann ihr etwas erduldet, wann ihr aufsteht, da müsst ihr Gott bitten, dass er euch die Weisheit gibt. Was ist Liebe? Zurück zu dem Punkt. Was würdest du sagen, was ist Liebe? Ich würde sagen, ganz, ganz generell verstehen wir, Liebe ist, wenn du irgendwie so ein warmes Gefühl hast, dass dir ein Schauder den Rücken runterläuft. Du siehst irgendwie eine andere Person an und bist verliebt und irgendwie sowas und du fühlst dich ganz irgendwie so wohl und kuschelig und möchtest bei der anderen Person sein. Das sagen wir, das ist mehr oder weniger Liebe. So ein tolles, warmes Gefühl. Ist das aber Liebe? Ich möchte vorlesen zum Ende. Das heißt, in Kapitel 16, Vers 14, sagt Paulus, in allem, was ihr tut, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. In 1. Korinther 16, 22, das heißt, nur 8 Verse später, schreibt Paulus, ab Vers 21, ich selbst, Paulus, grüße euch ebenfalls, ich schreibe diesen Gruß mit eigener Hand. Wenn jemand den Herrn, also Jesus, nicht lieb hat, wenn jemand Jesus nicht liebt, soll er verflucht und von Gott getrennt sein. Wenn jemand den Herrn in der Gemeinde nicht liebt hat,
soll er verflucht und von Gott getrennt sein? Was hat das mit Liebe zu tun? Wenn ihr euch überlegt, in allem von der Liebe bestimmt seid, was hat das mit Liebe zu tun? Was ist Liebe? Hat Jesus die Welt geliebt? Wie sah das aus? Johannes 3,16 sagt doch, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Er hat dich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus in die Welt sandte. Damit, wenn du an ihn glaubst, du nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hast. Das ist Gottes Liebe. Wie hat Jesus sich verhalten? Er hat sogar eine Vorbereitung dafür getroffen. Er hat eine Peitsche geknüpft und ist in den Tempel gegangen und hat die Leute verjagt, die das Haus Gottes zu einem Konsummarkt gemacht haben. Weil er sagte, dieser Ort sollte der Ort sein, an dem jeder zu Gott kommen kann und Gott anbeten kann. Und ihr habt daraus ein Warenhaus gemacht. Und er hat sie mit einer Peitsche rausgejagt. Ist das Liebe? Würden wir sagen, er hat in Liebe gehandelt?
Ja.
Wir wissen ja, vor die wir Eltern sind, dass manchmal gesagt wird, Liebe kann hart sein. Oder Liebe. Ja, also wissen wir, wir handeln manchmal anders, als wie man erwartet. Aber die Frage ist, von was für einer Herzenseinstellung wirst du bestimmt? Wenn du handelst, als Jesus so gehandelt hat, dass er Leute mit einer Peitsche aus dem Tempel rausgejagt hat, weil sie den Ort der Anbetung Gottes etwas anderem gemacht hat, was hat ihn angetrieben? Ja, dort steht Eifer für Gott. Aber auch Liebe zu den Menschen. Weil er gesagt hat, weil wenn es ein Warenhaus ist, wenn es ein Konsum ist, dann erfahren die Menschen dort nichts von Gott und von Liebe und vom Gericht. Und als Paulus sowieso das Evangelium zusammenfasst, ein Kapitel davor, in Kapitel 15, es ist ganz klar, dass die Botschaft von Jesus Christus wichtig ist für uns Menschen. Weshalb? Weil am Ende dieser Zeit kommt das Gericht Gottes. Ich führe manchmal mit meinen Kindern so Diskussionen darüber, was ist Liebe? Kann ich Menschen sagen, euer Lebensstil führt euch ins Verderben? Wenn sie sagen, so, immer die Diskussion entsteht, wenn die Kinder mir sagen, das ist nicht liebevoll, wenn du ihnen sagst, das ist aber ein falscher Lebensstil. Und in dieser ganzen Diskussion sage ich so, aber das heißt, habe ich nicht das Recht? Was ist Liebe? Ist Liebe, sie so zu lassen, wie sie sind? Was ich ja von mir aus, lasse ich sie ja sowieso, wie sie sind, weil ich sie nicht verändern kann. Aber wenn ich weiß, ihr Weg führt sie ins Verderben, ist es dann Liebe, ihnen sie darauf hinzuweisen, oder ist es Liebe, sie nicht darauf hinzuweisen? Und wir wissen doch selber, wenn hier draußen es nicht diese Gubener Straße, nicht diese leise kleine Straße wäre, sondern das wäre eine Bundesstraße, wir würden auf unsere Kinder aufpassen oder auf jemanden, der ortsfremd ist. Bloß nicht sofort auf die Tür, aus der Tür treten, weil du könntest auf die Straße kommen, zack, ein Auto würde dich erwischen. Wenn da eine Gefahr sichtbar ist, würden wir sie doch warnen. Klar, sie können glücklich sein, lauf doch raus, tritt auf die Straße, es ist wild. Wenn dich das glücklich macht, dann lebe. Das ist doch nicht Liebe. Denn wenn ich weiß, was auf die Menschen wartet am Ende der Zeit, habe ich meinen Kindern immer gesagt, gehört es zur Liebe, dass ich sie darauf hinweise. Wenn ich schweige und ihnen nicht mitteile, was auf sie wartet, dann liebe ich sie nicht. Ich hatte ja, als ich zuerst nach Berlin kam, so Ende der 90er Jahre, war ich Jugendpastor in einer internationalen englischsprachigen Gemeinde.
Und wenn ich Veranstaltungen so geplant habe für, ich hatte eine kleine Jugendgruppe, ein paar Jungs, und Veranstaltungen gemacht und gesagt, aber die Einladungen den Jungs überlassen. Weißt du, so, dass sie selber so Verantwortung übernehmen sollten oder sie sich um ihre Freunde kümmern sollten. Es kam nie jemand. Und irgendwie, ich glaube, nach dem dritten, vierten Mal habe ich gefragt, was ist denn los? Was ist denn los? Wieso kommt keiner? Was macht ihr? Und die haben gesagt, die laden keinen ein. Und ich habe gefragt, wieso ladet ihr sie nicht ein? Und sie haben gesagt, wir mögen die nicht. Das heißt, wenn ich sie nicht mag, die Menschen, dann werde ich ihnen nicht erzählen von dem, was auf sie wartet. Wenn ich sie nicht liebe und nicht lieb habe, dann werde ich ihnen nicht erzählen, dass wir von Gott erschaffen sind und dass wir alle eines Tages vor Gott stehen werden. Wenn ich sie nicht liebe, dann werde ich ihnen nicht erzählen von dem Gericht Gottes, der am Ende der Welt auf sie wartet. Und das, weil Gott uns liebt, deshalb hat er seinen Sohn gesandt, damit wir vor diesem Gericht errettet werden. Zur Liebe gehört es manchmal so zu handeln, wie die Welt sagen würde, das ist aber nicht liebevoll. Wie kannst du mir sagen, ich führe einen falschen Lebensstil? Es bedeutet ja auch nicht, dass ich rumrenne und jedem sage, hey, du lebst falsch oder nicht jedem. Sondern wenn ich gefragt werde, dann sage ich das. Wenn das Gespräch entsteht, dann sage ich das. Dann weise ich darauf hin. Versteht ihr das? Ich missioniere nicht, indem ich rumlaufe und sage, falsch, 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 das wäre richtig. Aber wenn ich gefragt werde, dann sage ich die ganze Wahrheit. Und in Gesprächen sowieso Nadelstiche zu setzen. Und uns Menschen so, dass die Menschen selber anfangen, sich zu fragen. So wie gerade auch in der Idee berichtet wurde von, ich komme jetzt auf den Namen nicht drauf, aber einer, der das Leben der Kinder beschützt hat. Und saß im Rollstuhl, seine Frau, beide über 70, glaube ich. Und sie schob ihn über die Straße, ein LKW-Fahrer hat ihn erwischt. Und er ist gestorben, ist gerade so beerdigt worden. Und die Frau erzählt, wie der LKW-Fahrer sich bei ihm meldet und sagt, was soll ich mit dieser Show tun? Und sie ihn auf Jesus hinweist und sagt, in Jesus habe ich, weil er mir vergibt, wie ich vergebe, vergebe ich ihnen. Wie ein Polizist, eine Polizistin, die auf sie zukam, direkt nach dem Unfall und fragte, ob sie einen Seelsorger braucht. Sie der Polizistin geantwortet hat, nein, ich habe den besten Seelsorger in Jesus Christus. Und dass die Polizistin zwei Tage später auf diese Frau zukam und fragte, was für eine Hoffnung hat sie? Dass sie erzählt, in dieser ganzen Trauer, in dieser ganzen Tragik, wie Gott wirkt im Leben anderer Menschen. Wenn dich jemand fragt, gibst du das volle Zeugnis an, ohne Angst. Weil die Menschen erwarten das Gericht Gottes und es gehört zur Liebe, sie darauf hinzuweisen, was auf sie wartet. In allem, was ihr tut, seid von der Liebe bestimmt. Liebe hat für uns Christen tatsächlich weniger mit Gefühl zu tun, als mit Gehorsam. Jesus sagte ja, wenn ihr meine Worte hört und sie haltet, dann liebt ihr mich. Mein Cousin Emanuel erzählte bei der Beerdigung seines Vaters, was ihn am meisten beeinflusst hat, also in der Erinnerung. Und er sagt, die härteste Bestrafung, die er jemals erhalten hat als Kind. Und er sagt, ich war ja ein Lausewinger, Lausejunge. Und er sagt, und Geschwister, ihr kennt mich ja. Und er sagt, einmal hat er wieder Mist begangen und sein Vater rief ihn zu sich und sagte, sage mir nie mehr, dass du mich liebst, wenn du wieder so etwas tun solltest, wie du gerade getan hast. Denn wenn du mich liebst, dann tust du die Dinge nicht. Wenn du sie aber tust, erzähle mir nicht, dass du mich liebst. Und er sagte, das war alles, das war das Ganze, was sein Vater zu ihm gesagt hat, aber er sagte, das traf mich mehr, als jede andere Bestrafung hätte mich treffen können. Und das ist ja das, was Jesus sagt.
wie Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Liebe hat viel mehr mit einer Herzenseinstellung zu tun, mit dem, wie wir handeln, mit dem, wie wir die andere Person schätzen, wie wir die andere Person behandeln. Liebe ist etwas, wozu du dich entscheidest und du es dann hältst. Jesus fasste das mal zusammen, was wie zum Beispiel das gesamte Gesetz, die ganze Bibel hier zusammengefasst werden kann, in zwei Gebote. Und das eine Gebot war, liebe Gott mit allem, was du hast, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, ganzem Verstand, mit ganzer Kraft. Und das zweite Gebot, sagte Jesus, genauso wichtig wie dieses erste, und das ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe. Deshalb ist dann Jesus, widerspricht Jesus allem, was diesem Liebesgebot widerspricht. Er ist gegen Geiz, er ist gegen Unbarmherzigkeit, Geldgier, gegen Ungerechtigkeit oder gegen die Unwilligkeit von Leuten Hilfe zu leisten, wem es möglich ist, diese Hilfe zu geben. Wenn ihr euch an die Geschichte vom barmherzigen Samariter erinnert, wo Jesus sagte, wer ist denn der Nächste? Wenn es dir möglich ist, jemandem zu helfen, dann tu es. Mit Liebe ist es ja so, in diesem ersten Korintherbrief wird ja sogar eine Erklärung gegeben, wie Liebe konkret ausschaut. Wir haben das leider heutzutage, 1. Korinther 13, das Kapitel 13, leider zu einem Kapitel gemacht für Verliebte und Verlobte. Wenn überhaupt, dann werden Teile daraus vorgelesen, wenn Leute heiraten. Und dann gesagt, so ist Liebe. Aber eigentlich ist 1. Korinther 13 für uns alle gedacht. Jederzeit. Es ist gedacht für uns, die wir Jesus Christus nachfolgen. Es ist gedacht für uns in der Gemeinde. Und das möchte ich euch einfach hier an der Wand. Ist schon? Genau. Und kann ich mal hier weggehen?
Ja.
Okay. Wir lesen das mal alle gemeinsam vor, okay? Groß genug?
Ja.
Okay, wir lesen laut vor. Okay.
Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebung habe und mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maße gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals, prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe.
Das ist ein Gebot für uns Menschen. Das erklärt, was Liebe ist. Es ist eine Herzenseinstellung. Es ist dieses Interessante, dass Paulus sagt, du kannst das Beste tun, was sich jemand vorstellt, aber du tust es aus einer fehlenden Motivation, fehlenden Herzenseinstellung heraus. Und er sagt, es ist nichts. Du könntest die Erkenntnis haben. Es ist auch interessant, dass er sagt, wir alle erkennen ja nur teilweise. Das heißt, ihr wisst etwas, von dem ich keine Ahnung habe. Wenn wir alles aber zusammenbringen, dann sehen wir schon einen größeren Teil von dem Ganzen. Und deshalb sagt Paulus, irgendwann wird es alles zu Ende sein, weil wenn wir mal vor Gott stehen, mit Christus im Himmel sind, dann werden wir wie klar sehen, das Bild wird klar sein, unsere Erkenntnis wird vollkommen sein. Deshalb, das wird irgendwann mal alles wegfallen, was jetzt ist. Aber was bleiben wird, ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Und Liebe ist die Größe von allem. Und sie bleibt bestehen. Liebe bedeutet eben nicht, dass wir den Mund haben. Es bedeutet eben nicht, dass wir schweigen. Es bedeutet eben nicht, dass wir Angst erfüllt oder irgendwie sowas an den anderen vorbeischleichen, nichts tun. Liebe bedeutet es, den anderen höher zu achten als sich selbst. Liebe bedeutet es, den Herrn zu vertrauen, dass egal was du tust, egal was du sagst, er dich in seinen Händen hält, er dich beschützt, er dich versorgt. Was soll dir passieren, wenn Gott mit dir ist und du mit ihm bist? Aber im Umgang miteinander, lasst euch von der Liebe bestimmen. Nicht dein eigener Vorteil ist wichtig. Wenn du Angst hast, dass du zu kurz kommen wirst, wenn du jemand anderen dich um ihn sorgst, dann fordere ich dich heraus, wieder deinem Herrn zu vertrauen, der gesagt hat, ich versorge dich. Aber du vertraue dem Herrn und du zeige Liebe anderen. Lasst alles bei euch lieb bestehen. Lasst euch von der Liebe bestimmt sein in allem, was ihr tut. Das ist die Jahreslosung. Das ist das Ziel, ja, was Gott ja, für uns hat. Jesus sagte, keiner kann eine größere Liebe sein Freund sein, als die, dass er sein Leben für sie gibt, was er auch getan hat. Jesus hat seine Liebe sogar gezeigt, dass er für uns Sünden, als wir ihn noch nicht gekannt haben, dass er für seine Feinde sein Leben gegeben hat. Jesus hat gekämpft für das, was wahr ist und nahm sich nicht zurück. Jesus hat sogar gesagt, wenn wir sagen, Liebe ist Frieden, wohlige Gefühle und so weiter. Jesus hat gesagt, er ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern er ist gekommen, um Krieg zu bringen und Zwist sogar in den Familien, dass Eltern sich gegen die Kinder wenden werden und Kinder gegen die Eltern. Weil plötzlich, wo Wahrheit ist, taucht auch Finsternis auf. Aber wenn du von der Liebe bestimmt wirst, wenn dir das Wohl der anderen am Herzen ist, dann wirst du dafür kämpfen, für das Richtige. Aber immer im Vertrauen auf diesen Herrn, den wir haben, der uns vorausgegangen ist. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist Gehorsam. Liebe ist das Suchen des Besten des anderen. Und wenn du tatsächlich Angst hast, dass du zu kurz kommen wirst,
mir geht es auch so, dass ich sage, aber es gibt ja diesen Spruch, der Klügere gibt nach. Und dann gibt es diesen super Zusatz, bisher der Dumme ist. Und das drückt so unsere Angst aus. Aber wir vertrauen auf unseren Herrn, der unser Leben in seiner Hand hält, der die Weltgeschicke leitet, der Völker aufstehen lässt und sie wieder untergehen lässt, zu der Zeit, die er vorherbestimmt hat. Diesem Gott, dem Allmächtigen, dem vertrauen wir. Und wir wollen so leben, wie es richtig ist. In allem, was er tut, lasst euch von der Liebe bestimmen. Und nehmt es mit für dieses neue Jahr. Amen.
Amen.